Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Den Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft 7:1 tüten Julians Jungs Curaçao ein im Auftaktspiel der WM 2026.
Wir werden Weltmeister.
So ist es.
Jetzt ist es raus.
Man ist jetzt quasi schon, für den Moment ist man Weltmeister, weil keine andere große Nation hat bis jetzt gespielt oder überzeugt so sehr.
Und noch niemand konnte Curaçao bei einer WM besiegen.
Das stimmt auch. Und historisch gesehen, immer wenn man 7:1 gewinnt, wird man Weltmeister bei Weltmeisterschaften. Auf der anderen Seite,
ist das
eine,
so?
Eine Statistik dagegen spricht, man hat noch nie die K.O.-Runde erreicht nach dem Auftaktsieg gegen Curaçao.
Das ist richtig. Immerhin hat man diesmal das Auftaktspiel nicht verloren, wie die letzten beiden Weltmeisterschaften. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsmakel, nennt sich Gegentor, aber bei einem 7:1 wollen wir mal gar nicht so kritisch sein. Aber das bedeutet halt leider, ja, es ist jetzt hier irgendwie die zweitlängste Siegesserie des DFB ever.
Ist die zweitlängste oder die längste schon?
Nein, die zweitlängste.
Haben die nicht gestern im Vorfeld dieses Spiels die ganze Zeit davon geredet, dass es die längste sein soll, wenn sie die gewinnen?
Also, es gibt noch eine in den 70ern, Ende der 70er unter Jupp Derwall mit 12 Big Siegen Jupp. in Folge. Aber jetzt ist man mit 10 Siegen in Folge gleich auf mit einer Siegesserie in den 30ern unter Sepp Herberger.
Wahnsinn.
Aber man hat jetzt auch seit dem WM-Finale 2014 in jedem WM-Spiel mindestens ein Gegentor kassiert.
Seit wann?
Im WM-Finale 2014.
Hat man nicht zu null gespielt?
In einem WM-Finale.
Ach so.
Bei einer WM. Nein. Habe ich, glaube ich, aber gesagt.
Kann schon sein. Ich habe nicht richtig zugehört. Ich dachte nur kurz.
Leider.
Ja, okay. Ja, man kassiert auch hier ein Tor. Und man muss ganz klar sagen, die Deutschen gehen ja sehr früh in Führung durch ein tolles Tor von Lukas Metscher.
Felix Metscher,
der generell ein Superspiel macht, gerade in Halbzeit 1, der aber dann auch eben nicht schnell genug in die Defensive umschaltet und beim Gegentor ja mit drin seine Aktien hat. Beide Sechser sehen dann nicht so richtig gut aus. Metscher ist es aber einfach, der hinterher trabt. Das wurde auch von Jürgen Klopp bei Magenta relativ deutlich so angesprochen. Und die 20 Minuten nach dem Gegentor, die waren
ja, ein bisschen shaky. Ich weiß noch, wir haben es live gestreamt, Niklas und ich, wie wir tatsächlich darüber gesprochen haben, dass Deutschland gerade ein bisschen schwimmt, aber ohne Flügel.
Ja.
Aber ich weiß nicht, welcher Zeitraum es genau war. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Trinkpause sehr gelegen kam. Ich würde gerne auf ein, zwei Situationen noch mal genauer eingehen, jetzt hier in dieser Reaction. Du hast diese eine Situation schon angesprochen, nämlich das Gegentor.
Mhm.
Also du sagst, Metscher und Pavlovic, beide gleich so in der Verantwortung.
Also Pavlovic orientiert sich am Ende falsch, ja. Aber ein Metscher trabt halt hinterher und könnte einfach mit großen Schritten die Lücke zulaufen, sag ich.
Ja, ich glaube, dass Metscher so ein bisschen den Fokus auf Chong hat. Wir können es ja nacheinander hier mal durchgehen.
Metscher hat aber gar keinen Fokus in meinen Augen. Die meiste Zeit trabt er doch da wirklich einfach so,
ja.
Weißt du, auf Halbgas so ein bisschen hinterher.
Ich finde halt, dass mehrere Leute einfach nur zugucken. Nico Schlotterbeck zugucken, wie der sich da abarbeitet. Zweimal und ja fast sogar noch.
Er kommt da nochmal hin.
Er kommt dann sogar nochmal in den Schuss sozusagen. Aber ich finde, dass, wenn man das sich hier so anschaut, sieht man halt einfach, dass Pavlovic ist in der Nähe vom letztendlichen Torschützen, der den Pass da in die Tiefe spielt. Wirtz und Brown sind auch beide in der Nähe und alle drei verlieren so ein bisschen den Fokus. Du hast es gesagt, Pavlovic orientiert sich dann so ein bisschen in eine Richtung, nämlich auf den Flügel, um halt wahrscheinlich die Position von Nene Brown zu abzudecken. Aber da ist halt niemand.
Der Ball ist ja auch wirklich, Schlotterbeck, weil er es so gut verteidigt, ist der Ball quasi zweimal so gefühlt weg. Und dann schalten die Deutschen so halb ab und dann noch nicht. Und der Ball landet wieder bei Curaçao. Also da gehört auch ein bisschen Pech dazu.
Genau, also Brown und Wirtz bleiben eigentlich stehen. Beziehungsweise Brown geht dann auch wieder in Richtung seiner Position, wo ja aber Pavlovic hin abgedriftet ist. Und Metscher, ja, ich glaube, er guckt, wenn dann überhaupt, auf Chong, der da noch in seinem Arbeitsbereich auf jeden Fall unterwegs ist. Aber ja, ist einfach nicht gut verteidigt. Und da gab es dann in diesem Zeitraum so ein, zwei Szenen. Also ich würde auch sagen,
es waren die Umschaltmomente, ne? Die defensive Umschaltmomente, da haben die Deutschen hin und wieder mal gepennt.
Ja, weil du halt auch Ballverluste hast. In der ersten Aufbaulinie, da gab es die eine Situation mit Jonathan Tah, die wir hier nochmal sehen können.
Der auch einen wackeligen Tag hatte gestern.
Ja, der hatte einen wackeligen Tag. Und dann gab es später noch einen ziemlich schlimmen Fehlpass von Kimmich, der da auf, ich glaube, Goretzka spielt, wo der Ball dann abgelaufen wird. Das sind halt so Situationen, da können wir jetzt, da könnt ihr jetzt auch von mir aus sagen, oh, seid doch nicht so kritisch, man hat 7-1 gewonnen, wir können auch gleich über die positiven Dinge sprechen. Ich sage halt nur, nachdem ich gesehen habe, was die Elfenbeinküste und Ecuador anzubieten haben, das darf dir vor allem gegen die Elfenbeinküste nicht passieren, solche Ballverluste auf der ersten Linie, weil da kommt dann ein Basumana Touré, einer der schnellsten Spieler überhaupt, da kommt ein Yan Diomande, da kommt noch ein Amad Diallo von der Bank, die haben alle unfassbaren Speed.
Die Elfenbeinküste wird treffen gegen Deutschland, aber ich halte ab die Elfenbeinküste, das ist jetzt eigentlich nicht das Thema, ich fand die defensiv deutlich wackeliger, als ich dachte, die haben genauso Schwachstellen an der Defensive. Ich bin jetzt sogar positiver, gucke ich auf das Elfenbeinküste-Spiel
als vorher, okay, ich nicht.
Weil ich fand, die Elfenbeinküste und Ecuador waren beide schwächer, als ich dachte.
Defensiv waren sie beide schwächer, als ich dachte. Und
das muss für die das große Pfund sein. Aber über die Joshua Kimmich-Seite wird Deutschland ein Gegentor kassieren.
Ich fand aber beide offensiver, also ich weiß nicht, ob ich die Elfenbeinküste offensiver stärker fand, aber Ecuador hat sich teilweise auch gute Sachen herausgespielt.
Ich finde, Elfenbeinküste hat halt einfach, die beiden Flügel, das sind halt einfach Killer, ne? Das ist halt einfach so. Und Diomande war der beste Spieler auf dem Feld. Deswegen, ich sehe das schon auch, aber ich glaube, insgesamt hat mich die Elfenbeinküste, gerade defensiv, also habe ich auch mit Niklas im Podcast drüber gesprochen, werden die was anbieten, vermute ich mal.
Ja, okay, aber wir wollen ja hier über Deutschland-Curaçao sprechen. 1-1 und die Fehler haben wir abgegolten. Gab dann nochmal, also Kimmich hatte dann nochmal bei einem Freistoß eine Situation gegen Ende, ich glaube 10 Minuten vor Ende, wo er unter dem Ball durchspringt und dann wirklich ein Spieler von Curaçao sehr, sehr frei zum Kopfball kommt, den dann halt nicht platzieren kann. Da waren so viele Kleinheiten, wo ich sage, okay, gegen Curaçao ist es, dann kannst du das noch ganz gut wegstecken, da fehlt dann auch die Qualität.
Auch beim Stand von 7-1, muss man dazu sagen, ne, das Ergebnis ist dann irgendwann, lässt die Lockerheit ein bisschen zu.
Genau, gerade hinten raus dann natürlich, aber das darf dir gegen andere nicht passieren, vor allem, wenn du dann vielleicht nicht eben mit einem 6-Tore-Vorsprung unterwegs bist.
Ja, trotzdem muss man sagen, dass die Deutschen das dann, als sie einmal diese Phase abgeschüttelt haben, und das ist für mich so, in der 35., 36. kommen sie dann wieder langsam hin. Und dann läuft's ja auch. Sie holen sich spielen sich die Ecke raus, Nene Brown auf Nico Schotterbeck. Das ist das 2-1. Und dann gibt es einen Elfmeter, der vollkommen richtig war. Felix Metscher wird da in meinen Augen auf jeden Fall getroffen. Und den verwandelt Kai Havertz dann souverän. Dann gehst du mit 3-1 in die Halbzeit. Da ist die Gegenwehr gebrochen. Und dann machst du mit in Form von Jamal Musiala da sehenswert das 4. Und dann ist das Thema natürlich durch an der Stelle.
Wenn du so direkt nach dem Wiederanpfiff dann das Messer in den Rücken stichst, das ist dann halt wirklich einfach ein Genickbruch, von dem erholt sich niemand mehr so richtig und vor allem dann nicht eine Mannschaft wie Curaçao, wo man halt schon in vielen Ecken und Enden gemerkt hat. Man sieht es auch beim 1-0. Ich finde es so krass, haben wir jetzt nicht nochmal irgendwie bildlich vorbereitet, aber es ist so krass, Nene Brown mit einem super Laufweg zieht er den Bereich überhaupt erstmal auf, wo Metscher dann völlig unbedingt den Ball bekommen kann, dann diesen Doppelpass spielt und dann gibt es da mindestens drei Abwehrspieler, die einen Raum decken, wo kein einziger ist. Havertz ist auf dem Flügel. Wirtz hat sich wieder fallen lassen. Der war vorher so im Sturmzentrum, der hat sich wieder so ein bisschen rausfallen lassen.
Das machen sie eh gut, da die Offensive. Das
ist viel Bewegung. Viel Bewegung drin, fand ich auch sehr, sehr gut.
Auch mit Undav dann. Undav Havertz hat richtig gut funktioniert.
Undav Havertz hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde es auch insofern gut, dass Havertz viel unterwegs ist. Gleichzeitig war dann häufig mal der Mittelstürmerraum, der zentrale Raum da in der letzten Reihe, war dann häufig ein Vakuum, nicht besetzt. Andere Gegner.
Aber die haben ja die Position gehalten, ne? Also
bei Curaçao genau, das war halt das Problem. Darauf will ich hinaus.
Dran, als wäre da einer.
Genau, darauf will ich hinaus. Das war dann halt auch einfach echt nicht gut verteidigt, dass du so einen Doppelpass da an der Strafraumgrenze spielen kannst. Natürlich hervorragender Abschluss von Matcher, braucht man nicht drüber reden. Aber dann halt direkt mit Wiederanpfiff quasi dieser herausragende Abschluss von Musiala, der dann halt den Deckel komplett drauf macht, wenn er das nicht vorher schon war. Das ist dann halt einfach ein Killer. Und dann hat man sich gut in so einen Modus gespielt, dass man auch noch mehr will, gerade wenn dann so ein Undav reinkommt, der natürlich immer wieder was beweisen möchte. Das hilft dann natürlich auch.
26 Minuten, 2 Vorlagen, 1 Tor. Das ist schon sehr, sehr in Ordnung. Dennis Undav brutal nach Einwechslung. Generell die gesamte Offensive mit sehr, sehr guten Leistungen. Und
insgesamt?
Ich meine, wir können hier wieder über Leo Sané reden. Ich sterbe auf dem Hügel, dass er vor den beiden Großchancen, die er versiebt, diese Läufe kann kein anderer deutscher Spieler, weil die sind brillant. Das war trotzdem scheiße dann am Ende. Aber der Adressat ist Julian Nagelsmann, nicht mehr Leo Sané. Reichen mit der Sané-Kritik. Nein. Das geht an Julian Nagelsmann. Musst dir halt überlegen, du hast das dritte Mal in Serie den Spieler extrem stark reden müssen nach dem Spiel. Hat er jetzt ja auch wieder gemacht. Habt ihr das gesehen? Super engagiert und sowas. Ja. Weiß ich nicht, ob man sich als Bundestrainer dauerhaft in die Position begeben muss. Nochmal, die Läufe vor diesem Tarpass, das ist der hohe, den er mitnimmt und dann vorbeischlänzt. Der Lauf ist brutal von Sané. 10 von 10.
Die Mitnahme ist super.
Das Das Problem bei Sané inzwischen ist halt so, das ist jetzt sein drittes großes Turnier oder viertes. Er hat jetzt, Dennis Undorf hat jetzt in 26 Minuten mehr Scorer als Leroy Sané in seiner DFB-Turnierkarriere. Und es wird einfach so, die Argumente werden halt irgendwann dünn, ihn spielen zu lassen. Aber ich werde da, das ist alles, was ich zu Leroy Sané zu sagen habe. Ich werde ihn supporten, also, das waren Killerläufe von ihm.
Unsere Freunde von Adidas haben es wieder getan. Sie haben die beste Fußballwerbung, oder in dem Fall sind wir ganz ehrlich, den Backyard Legends Kurzfilm rausgebracht, den ich in den letzten 20 Jahren oder so gesehen habe.
Überragend. Der hat mich außerdem aus dem Nichts gehittet. Ich habe den irgendwann, ich glaube, als YouTube-Werbung oder irgendwo zufällig als Werbung gesehen und ich saß da mit offenem Mund. Ich fand das so geil. Es hat mir nämlich tatsächlich echt Vorfreude auf die WM gemacht, die ich vorher, sagen wir mal, so nicht so zu 100% hatte.
Mir hat es einen krassen Throwback gegeben zu dem Plus 10 Impossible-Team damals. Diese Werbung, Beckenbauer, in der übrigens, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, die ist von 2006. In diesem Spiel schießt Frank Lampard aufs deutsche Tor. Oliver Kahn ist da im Tor und der Ball prallt an die Latte, auf die Linie und raus. Und vier Jahre später bei der WM 2010 passiert einfach original genau das. Hast du irgendwas in dem Spot gesehen, wo du sagst, aufpassen, das passiert dieses Turnier?
Ah, da passieren ein bisschen zu viele kuriose Dinge, würde ich behaupten. Aber es ist halt in sich so stimmig und es ist auch geil produziert und natürlich die Besetzung. Also Timothy Chalamet, der Schauspieler, der da wirklich einmal durch diese Werbung führt sozusagen. Und dann haben sie natürlich wirklich große Namen mit am Start. Lionel Messi als Backup-Plan.
Der einfach mit Bad Bunny chillt?
Der mit Bad Bunny chillt. Dann stellt Chalamet ein Team zusammen, was dann halt eben in so einem Street-Fußball-Event antreten soll. Aus Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman, der Fußballerin aus den USA. Also versucht da so ein absolutes Superstar-Team zu bilden, damit die endlich diese Local Legends da schlagen können.
Und da muss man wirklich sagen, in meinen Augen ist es die beste Fußballwerbung seit x Jahren. Ich fand's überragend gut. Es sind 5 Minuten plus. Mein Vorschlag an Adidas wäre, macht doch einfach 12 Folgen à 40 Minuten draus, weil ihr habt genug Spieler im Portfolio und ich würde es mir reinziehen.
Ja, und vor allem wissen wir nicht, wie es ausgeht.
Das ist es. Genau da wollte ich mich gerade hinaus. Ich würde es mir reinziehen und jedem, der es noch nicht gesehen hat, dem würde ich genau das vorschlagen. Guckt es euch an, denn selbst wenn es da keine Fortsetzung mehr gibt, dann ist das, was Adidas da auf die Beine gestellt hat, der Spot des Jahres.
Ich mag den Spieler ja super gerne eigentlich, aber das Ding ist, dass ich wiederhole mich, ich habe vor der WM gesagt, als die Nominierung mit Leroy Sané kam, ich verstehe, was er der Gruppe bringen mag, ich verstehe, dass er da irgendwie ein wichtiger Faktor sein kann in dem Sinne. Für mich bei einer WM müssen Spieler dabei sein, die Selbstvertrauen haben und nicht aufbauen müssen im Rahmen einer WM.
Und vor allem machst du ein Spiel, das hier war das Aufbauspiel, jetzt ist Aufbau vorbei.
Genau, Aufbau ist vorbei und das ist nicht Julian Nagelsmanns Aufgabe als Nationaltrainer, Spieler, das Selbstvertrauen bei Spieler aufzubauen, dadurch, dass er sie 90 Minuten gegen Curaçao spielen lässt und danach noch stark. Natürlich darf er ihn danach nicht in die Pfanne hauen.
Ja, genau. Also, ich würde nicht sagen, dass er das per se nicht darf als Bundestrainer. Nein, weil es gibt
dürfen zum Beispiel
bei Musiala macht das ja auch so ein bisschen.
Interspielen? Ne? Von mir aus.
Und ich sag sogar, wenn der Impact des Spielers dir so groß ist, dass es das wert ist, sage ich mal. Weißt du, weil es gibt historisch durchaus Beispiele, wo Spieler angeschlagen, verletzt in ein Turnier reingekommen sind, durchgeschleppt worden sind, hinten raus wichtig wurden. Bei Sané darf man halt Zweifel anmelden, ob diese Wichtigkeit überhaupt jemals so gegeben sein kann. Weißt du?
Ja, für mich ist halt der ganz große Faktor, du kommst verunsichert, mit Sicherheit verunsichert. Der kommt nicht mit maximal Selbstbewusstsein in dieses
Turnier. Du hast doch in jeder Aktion gesehen.
Genau. Ein Spieler mit Selbstvertrauen vielleicht macht er nicht den Laufweg zu dieser Situation, die du gerade angesprochen hast, aber ein Spieler mit Selbstvertrauen bringt den zumindest aufs Tor. Oder generell waren ja 1-2 Aktionen, wo du denkst, so, okay.
Und ich muss auch nochmal sagen, weil es nervt mich, dass wir hier jedes Mal über Leroy Sané sprechen müssen. Deshalb geht meine Kritik auch an Julian Nagelsmann. Weil so, ich weiß nicht, wie häufig man das Sané noch vorwerfen kann, quasi, dass er immer wieder aufgestellt wird. Er versucht ja sein Bestes. Ne? Es ist ja offensichtlich. Also, ich frage mich nur einfach, warum? Ach, na komm, scheiß drauf. Ist einfach, it's more of the same. Es war dasselbe bei der letzten WM, wo er gegen Costa Rica sogar einen Scorer gemacht hat, den einzigen Turnierscorer. Man hat es halt einfach jetzt schon so häufig gesehen, dass man sich fragt, ist da wirklich so viel mehr, was Julian Nagelsmann, weil er hat ja Bock, ihn zu kitzeln und so, das wissen wir ja, was er herauskitzeln kann oder nicht. Aber so oder so würde ich sagen, auch mit Sané, denn er hat viele Bälle, obwohl von Kimmich häufiger gesucht. Die Offensive hat insgesamt funktioniert, auch mit Leroy Sané.
Absolut. Die Frage muss halt auf der anderen Seite sein, könnte sie nicht besser funktionieren das in einer anderen Konstellation?
Halte ich für absolut möglich.
Und wie viel geht dir dann an anderen Stellen vielleicht verloren, wenn du Leroy Sané runternimmst? Und da komme ich halt nicht auf so wahnsinnig viele Antworten, weil in meiner Idealvorstellung lässt du Havertz rechts spielen, der ist eh super viel unterwegs. Das ist einer der Spieler mit der größten taktischen Disziplin, die wir, glaube ich, in diesem Kader haben. Dem kannst du ganz genau sagen, okay, das erwarte ich auf dieser Position von dir, bitte mach das, und der macht das auch. Sprich, der kann auf der rechten Seite spielen. Der gibt dir vielleicht nicht ganz diese 1 gegen 1 Qualität, aber der gibt dir auch Tempo. Der gibt dir eine Physis, die Leroy Sané nicht mitbringt. In meinen Augen ist er besser gegen den Ball. Was gerade dann...
Er hat sich Mühe gegeben.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Muss man ihm auf jeden Fall zugutehalten.
Und das Nagelsmann-Argument war ja dann nach dem Spiel, bei Leroy ist erstmal die Bewertungsgrundlage, wie viel er investiert hat im Spiel.
Ja, aber das ist... Das Nagelsmann ärgert mich.
Das stört mich auch so extrem. Das ist nicht
genau, die Bewertung. Genau, nochmal. Nicht Sané stört mich, Nagelsmann stört mich in der Art und Weise, wie er Sané im Verhältnis zu anderen Spielern bewertet und behandelt.
Wieso ist in einem Auftaktspiel einer WM... erstmal die Bewertungsgrundlage, wie viel ein Spieler investiert hat. Das ist das Auftaktspiel einer WM. Ich gehe davon aus, dass jeder Maximum investiert.
Ja.
Das absolute Maximum. Ja. Und das ist nicht die Bewertungsgrundlage.
Und nochmal, er hat viel investiert, Mann.
Ach. Und das Ding ist halt, er hat sehr viel investiert, sagt Nagelsmann. Er war fleißig in allen Umschaltsituationen. Er war viel dabei, offensiv wie defensiv. Das ist aber meine Grunderwartungshaltung an einen Spieler in einem Auftaktspiel einer WM für die deutsche Nationalmannschaft. Und das Ding ist, niemand in dieser Offensive ist weniger gelaufen als Leroy Sané in Kilometern, außer Musiala, und der hat 64 Minuten gespielt.
Ja.
Leroy Sané hat die meisten Sprints angezogen.
Ja.
Sehr, sehr viele.
Ja.
Aber in Summe, er ist sehr, sehr viel gelaufen. Ist halt nur, also er ist nicht mehr gelaufen als die anderen.
Ach, ja.
Als Wirtz und Havertz.
Also, damit man hier nochmal das so ein bisschen einfängt. Das war ja ein 7:1, ist natürlich ein voller Erfolg. Besser kann es nicht sein. Und trotzdem, es ist halt ein Thema, das vor der WM angefangen hat, ein Thema, das ja in der April- oder März-Nominierung, wo ja schon trefflichst diskutiert worden ist, wo schon hieß, ja, Sané ist jetzt nochmal dabei, kriegt nochmal. Und das fühlt sich halt irgendwann dann sehr an, nach jemandem durchtragen und durchschleppen. Und das, von dem Gefühl komme ich auch nicht weg. Aber vielleicht sollten wir uns, versuchen wir jetzt nochmal auf ein paar positive Sachen zu konzentrieren, oder hast du noch was du loswerden willst?
Meine Frage an dich wäre, glaubst du, dass etwas an der Startaufstellung
nein,
am Samstag
natürlich nicht. Nein, wir sind, glaube ich, da jetzt auch an einem Punkt, wo Julian Nagelsmann so im Jetzt-erst-recht-Modus ist mit der Positionierung.
Ich glaube, das liegt in erster Linie am Bild von Dennis Undorf, das Julian Nagelsmann hat. Ich habe nämlich noch mal ein paar Zitate rausgesucht, die noch nicht so lange her sind.
Also Dennis Undorf, muss man ganz klar sagen, in dieser Offensive, und er hat es gestern wieder gezeigt, er hat es in der Vorbereitung gezeigt, Dennis Undorf ist ein Muss-Starter eigentlich in dieser Offensive.
Und Dennis Undorf hat ja auch eine Aussage von Nagelsmann, die er irgendwann mal vor einigen Wochen getroffen hat, komplett widerlegt. Dieses, ihn als Knipser zu reduzieren, ist halt kompletter Unsinn.
Ja.
Also, der Mann ist halt vieles,
Knipser,
aber nicht nur...
Solange er fit ist, auch vor allem. Ne? Wenn er müde wird, macht er keinen Tor.
Genau, das ist nämlich eine Aussage, die ich mitgebracht habe. Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht.
Aber er hat sich dafür entschuldigt, Nagelsmann.
Fair?
Das muss man wirklich sagen, weil das ist eine der bodenlosen Sachen, die jemand zum Bundestrainer gesagt hat.
Aber an anderer Stelle hat er gesagt, Dennis hat viele gute Aktionen in der Liga, wenn der Gegner schon ein wenig müde ist, weil er eine außergewöhnliche Kreativität hat, die geht so ein bisschen flöten, wenn er erstmal im Spiel sehr viel arbeiten muss.
Ja, das ist natürlich großer Quatsch. Das ist aber auch der Nagelsmann-Way, muss man leider sagen, finde ich, kommunikativ. Der sagt immer viele Sachen, wo man dann, wenn man genauer drauf guckt, merkt, okay, ist halt doch Quatsch einfach, ne?
Vielleicht hat er auch einfach nur auf die Torverteilung geschaut, weil ich habe extra nachgeguckt. 14 Tore in der zweiten Halbzeit, nur 5 Tore.
Aber der ganze VfB hat ja Spiel.
Weißt du, wer auch 5 Tore in der ersten Halbzeit gemacht hat? In der Saison?
Weiß ich nicht.
Leroy Sané. Ja, okay, aber der hat nicht 14 in der zweiten gemacht.
Ja.
Das ist halt der große Unterschied, nämlich nur 2.
Ja.
In der türkischen Liga. Der andere hat das bei Stuttgart in der Bundesliga gemacht. Da reden wir wieder über das Leistungsprinzip, was Nagelsmann selber irgendwie mal...
Genau, für mich, vielleicht haben wir Thematik, für mich, das Nervige daran für mich ist wirklich die Kommunikation von Julian Nagelsmann. Und das ist echt ein Thema, wo ich merke auch, dass ich älter werde. Ich habe mich nämlich, ja, das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich noch nie so nachhaltig an der Kommunikation von einem Trainer gestört. Aber ich habe seit Monaten das Gefühl, so, der will mich für dumm verkaufen in der Kommunikation so ein bisschen, weißt du? Und das ärgert mich.
Ja, da stimme ich dir zu. Wir haben ja jetzt schon viele Aussagen. Da gab es, was war das? Goretzkas Kopfballstärke.
Ja, wir müssen, es geht, Es fängt an bei den Aussagen über die Müdigkeit von Dennis Undorf, über die Kopfballstärke von Leon Goretzka. Geht es aber auch hin bis zu, wir haben Ultra Ogo nominiert, weil Said El-Mala seit einem Tag im Urlaub ist. Als würden wir von einem Kaderplatz reden, wo es um 90 Minuten Einsatz geht und nicht um den letzten Mann in der Rotation, der 8 Minuten bekommen soll.
Ist wirklich.
Und nochmal, nur weil Ultra Oge gegen Marmeladi Touchdowns gespielt hat, wo mit null Intensität, das geht für mich nicht auf und fällt für mich halt wieder in die Kategorie von kommuniziert. Und wenn du einmal nur kurz drunter schaust, merkst du, uiuiuiui, da ist ein fetter Motorschaden unter der Motorhaube kommunikativ.
Ja, Said El-Mala ist ja auch ein reiner Konterspieler.
Ja.
Wie geil hätte ich ich hätte gerne einen hervorragenden Konterspieler, wenn man irgendwie mal mit 1-0 in Führung liegt.
Und weißt du was? Vor allem, du würdest ja der Wahrheit gerecht werden, wenn du in dieser Aussage sagen würdest, Said ist am besten, wenn er Platz hat, wenn er kontern kann.
Genau.
Aber dieses, genau wie bei Undorf wieder, dieses sehr auf eine Sache reduzieren, das ist halt wild.
Aber ich will
gar nicht so negativ sein, weil das ist ein 7-1 Auftaktsieg, ich reg mich hier nur.
Wir reden ja auch gerade nicht über das Spiel. Genau, ich habe gleich noch ein paar richtig positive Sachen dabei.
Sehr gut, das ist richtig
jetzt auch. Aber das passt halt schon auch so ein bisschen in die mediale Entwicklung, auch in anderen Bereichen. Weil es gibt genug Leute, die das hören und denken so,
ja, das ist ja auch so. 80% der Zuhörer sagen,
das wird so
sein. Ja.
Genau.
Das ist ja auch in Ordnung. Aber dann muss man eben auch damit rechnen, dass es Leute gibt, die das hinterfragen und dann sagen, ah, das ist Quatsch. Das ist alles, was ich sagen will.
Lass uns über positive Dinge reden. Wer sind für dich so die positiven Erscheinungen?
Also ich fand Lukas Metscher in der ersten Halbzeit wirklich überragend. Felix, Entschuldigung, das wird noch ein, zwei Mal passieren. Ich fand Nene Brown mit Ball, hat ganz klar gezeigt, warum er aktuell die Nase vor David Raum hat. Hat auch defensiv eine gute Aktion gehabt. Ich fand bei Musiala, das war so ein Spiel, wo er sich Selbstvertrauen holen konnte, hoffentlich ein bisschen. Weil ich finde, er wirkte schon hier und da noch so ein bisschen
vorsichtig. Ich fand vor allem, man merkt ihm immer noch so, der ist noch nicht so im Fluss.
Ja.
Also diese Selbstverständlichkeit, mit der er vieles sonst
hier
gemacht hat.
Hier und da, dann kriegt er einen harten Kontakt, dann muss man, dann zucke ich immer noch zusammen und denke, oh Gott, hoffentlich steht er auf und so.
Ne? Aber er hatte auch diese eine Aktion, wo er Richtung Eckfahne den Ball gegen zwei Spieler behauptet und einmal auch so richtig den Körper reinstellt, wo ich gedacht habe,
Das ist er.
Und kommt wieder.
Deshalb, ich finde bei dem 7-1 so, Dennis Undorf natürlich, Riesenlob, ganz klar, Kai Havertz, gerade in der zweiten Halbzeit super, super gut. Also ich will eigentlich niemanden, man muss eigentlich niemanden rausheben, genauso wie ich auch Lisa Sané eben nicht rausgehoben wissen will unbedingt, würde ich sagen, das war genau der Auftaktsieg, den du brauchst für die Mission, die diese DFB-Mannschaft
vor sich hat. Vor allem, was ich finde, stell dir vor, es wäre 7-0 ausgegangen und man hätte gar nichts zugelassen.
Nee, das ist besser so.
Genau, finde ich nämlich auch, dass man merkt, okay, es
gibt hier ein bisschen was.
Man muss an zwei, drei
nicht
Sachen noch schrauben. Genau, man muss an ein paar Sachen noch arbeiten, vor allem mit Blick auf die nächsten Gegner. Einen möchte ich noch herausheben, ich fand Nico Schlotterbeck sowohl gegen den Ball eigentlich sehr gut, hat ein paar Situationen auch vereitelt, ein paar gute Bälle abgefangen, die einfach auch schlecht gespielt waren, die hätten hinter die Kette gehen müssen, dann wird es da, glaube ich, auch gefährlicher. Dann halt vor dem 1-1 war er derjenige, der zweimal eigentlich die Situation mehr oder weniger halbwegs vereiteln kann. Aber vor allem möchte ich über eine Sache sprechen, nämlich über die Standards.
Oh ja. Oh. Hey, und mit Nene Brown vor allem auch. Also,
was Nene passiert? Brown von der einen Seite, Kimmich von der anderen Seite, die Ecken, die sind so gut strukturiert. Ich habe mal die ersten 5 Ecken mitgebracht.
Ist nicht die allererste die lange gewesen auf dem zweiten Pfostenschotter weg?
Nee, das war die zweite.
Ah, okay, weil die hat mir sehr gut gefallen als Antwort auf die erste Ecke quasi, weißt du?
Pass auf. Erste Ecke. Ihr seht den Laufweg, ich habe ihn eingezeigt, von Nico Schlotterbeck. Es soll deutsche Sergio Ramos werden.
Ja, ist aber auch
es
mit Abstand der gefährlichste.
Alles um Nico Schlotterbeck bei den Ecken. Alle blocken für Schlotterbeck. Der Laufweg ist überragend, kommt an kurzen Pfosten. Zweite Ecke, Laufweg auf der anderen Seite, langer Pfosten.
Die war auch gefährlich.
Nico Schlotterbeck. Dritte Ecke, von der anderen Seite diesmal, ähnlicher Laufweg, wieder hinten rum. Er startet immer so im Zentrum. Oder er startet direkt am langen Pfosten und kommt dann nach vorne. Hier startet er so im Zentrum und geht dann an den langen Pfosten wieder. Alle gehen in Richtung, da wo Nico Schlotterbeck hinläuft, da geht die Ecke hin. Das ist so die Conclusion sozusagen. Dann kommt das Tor, das war die vierte Ecke. Auch wieder dieser Laufweg, dieser Vollsprint an den kurzen Pfosten. Dann die fünfte Ecke, genau das gleiche wieder. Einmal dieser Bogen auf den langen Pfosten. Das waren die ersten 5 Ecken in diesem Spiel. Mhm. Alle auf Nico Schlotterbeck und
gute Standards
mehrere sind wurden gefährlich.
Wenn du in einem Turnier einen tiefen Lauf haben willst, brauchst du gute Standards.
Ja, und ich bin überrascht, dass die Standards ansonsten in diesem Turnier noch gar nicht so entscheidend waren.
Ja, stimmt. Wir haben bei Tschechien eine Einwurfvorlage gehabt.
Den langen Einwurf. Ja.
Und ansonsten relativ wenig. Wir hatten also das 1-0 für die Niederlande ist quasi aus dem Freistoß entstanden, der geklärt war. Und dann waren die Jungs noch vorne, Virgil van Dijk.
So. Ja, aber genau. Ja. Und sowas gab es in irgendeinem Spiel auch noch. Also ich habe alle Tore gesehen, aber es Aber nicht so krass.
Mexikaner haben nach einer Flanke, glaube ich, das war nicht
am Standard. Nicht so krass, wie ich es erwartet hätte. Ich dachte wirklich, wenn Tore fallen.
Das kommt noch.
Meinst du?
Die großen Mannschaften kommen erst noch, die auch quasi überhaupt die Kapazitäten haben, um sich im Trainingslager auf eine Standardtaktik sehr zu konzentrieren, weil sie lang genug zusammenspielen etc. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen.
Ja, kann gut
sein. Ich bin mir zum Beispiel ganz sicher, Argentinien, England, das werden Nationen sein, wo wir auf die Standards gucken müssen und die werden sehr gefährlich sein. Auch Portugal könnte in einer Mannschaft sein. Wenn die nicht alle 1,70 werden, aber die sind eigentlich immer ganz gut.
Naja, aber Jordan Nevish macht ja,
das stimmt,
Jordan Nevish macht trotzdem Kopfballtore.
Also. Der macht übrigens ja auch immer diesen Lauf, nur von noch weiter draußen kommt der an den kurzen Pfosten gelaufen. Ja. Und ja, ich fand das auch sehr interessant. Und ich würde wirklich sagen, für mich ist es der richtige Startschuss, den man brauchte. Mhm. Also ich würde da wirklich einen Haken hintermachen und sagen, wenn du es dir vor dem Turnier hättest malen können, hätte ich noch einen Sané-Treffer drin gehabt, damit alle in der Offensive einmal gegessen haben. Ja. Aber ansonsten ist das nah dran an einem perfekten Start für Deutschland, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und es ist auch besser gelaufen, als ich das gedacht habe. Ich dachte, das wird zäher, aber vielleicht habe ich, ich habe Curaçao definitiv nicht überschätzt, aber es war schon.
Ich finde, es ist ganz schwer, die schlechteren Mannschaften dieses Turniers richtig einzuschätzen. Ich finde es also wirklich brutal schwer.
Ja, ich finde aber, dass Curaçao ein bisschen zu mutig gegen den Ball war. Also wir haben bei anderen Mannschaften gesehen, die vielleicht qualitativ nicht so viel mitbringen, wie Katar beispielsweise, wie Australien, die natürlich auch noch ein paar.
Australien war wild,
Alter. Australien halt so unglaublich, also die haben natürlich auch mehr Qualität, aber trotzdem, die haben so unglaublich diszipliniert und gut verteidigt. Und Curaçao hatte schon an der Mittellinie angegriffen. Es waren sehr viele Räume da, die man dann auch bespielen konnte. Das war nicht das gleiche Niveau, was man in diesem Turnier wahrscheinlich defensiv noch erleben wird. Und selbst wenn Ecuador und Elfenbeinküste jetzt überraschend viel zugelassen haben, ich glaube, das lag aber eher daran, dass sie gegeneinander gespielt haben, weil es für beide das Spiel ist, was entscheidend sein kann, wo man in dieser Gruppe landet. Weil es halt, ne, das Spiel so hinter den, das sind die beiden Mannschaften,
so
die hinter
Deutschland. So entscheidet sich für Deutschland im nächsten Gruppenspiel, das Thema durch dann, ne?
Genau, deswegen waren da, glaube ich, beide ein Ticken offensiver, als man das gegen Deutschland dann sehen wird. Die können beide hervorragend gut verteidigen.
Die Bruchstellen beim DFB bleiben dieselben.
Ja.
Die Seite hinter Joshua Kimmich wird ein Problem werden in diesem Turnier, das ist so. Aber ich bin positiver.
Generell die Restabsicherung.
Ich bin nicht positiver, was den Gesamtoutcome dieses Turniers betrifft.
Nee,
Ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland jetzt Weltmeister wird.
Da hätte glaube ich, kaum ein Ergebnis,
was 45-0. Dann hätte ich gekauft. 45. Dann hätte ich gekauft. Dann hätte ich gesagt, Deutschland wird Weltmeister tatsächlich.
Nee, ich glaube, egal wie das ausgegangen wäre, dafür habe ich von Curaçao einfach viel zu wenig bekommen, gerade wenn man die anderen Spiele sieht, wie manche Mannschaften verteidigen können.
Ja, fair enough. Also wirklich ein Spiel, was mir Freude bereitet hat. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt an Saudi-Arabien 2002.
Ja, das auch, absolut, ja.
Und damals ging es bis ins Finale und es endete mit der Vize-Weltmeisterschaft. Und wenn man das ansatzweise reproduzieren könnte, dann wäre es, glaube ich, schon ein Erfolg.
Ja, also wie gesagt, man kann, glaube ich, sehr, sehr positiv da drauf schauen und mit so ein bisschen euphorisiert auch reingehen, aber man darf es auch nicht zu hoch hängen.
Ich euphorisiere mich in dem Rahmen, in dem es möglich ist für den DFB nach diesem Spiel.
Curaçao hatte halt Spieler dabei, die in der zweiten amerikanischen Liga,
das
in der
ist das
zweiten
große
türkischen.
Thema, ne? Dass man, wir hatten noch nie so eine WM. Und deswegen muss man so, man muss doch finden, was der Blickwinkel ist auf diese WM. Ja. Ich weiß manchmal auch nicht, was mache ich, wenn Spanien heute Cap Verde 8-0 schlachtet.
Gar
was
nix.
Ist dann, ne? Erstmal ehrlich gesagt gar nichts.
Also,
müssen wir das akzeptieren und
weil das ist schon so ein, man hat doch gemerkt, wie platt Curaçao.
Also in der zweiten Halbzeit.
Nach der Trinkpause
in der zweiten Halbzeit. Ich dachte dann sogar vielleicht, dass die Deutschen hinten raus, dachte ich, die machen noch ein 8. und 9. vielleicht.
Sogar. Weil die waren platt und das ist auch selbstverständlich, weil die gehen in ihren Vereinsmannschaften, wie gesagt, da zweite US-amerikanische Liga, zweite türkische Liga.
Zweite niederländische, wenn es gut läuft.
Also da sind so viele Spieler dabei, die gar nicht dieses Tempo über 90 Minuten ansonsten gehen. Du hast es auch gemerkt bei Curaçao. Die hatten ja manchmal Aktionen, wo sie Platz hatten. Die waren zu langsam im Kopf, weil die dieses Tempo nicht gewohnt sind, weil die aus ihren Vereinsmannschaften mehr Zeit am Ball gewohnt sind. Da wären, wenn ein, zwei Kontakte schneller vonstatten gegangen wären da gefährliche Situationen draus entstanden. Aber sie haben teilweise zu lange gebraucht, den Ball zu verarbeiten oder zu sehen, dass irgendwo jemand frei ist. Einfach dieser ganze Prozess war zu langsam. Und da merkst du halt dann diesen Qualitätsunterschied. Deswegen, da hätte nicht viel passieren. Wenn sie sich schwer getan hätten, wäre ich, glaube ich, kritischer noch gewesen. Mhm. Also hätte ich den weiteren Turnierverlauf noch kritischer gesehen. So ändert sich nicht viel, aber es ist gut.
Ich finde, die Deutschen konnten das nicht viel besser lösen, diese Aufgabe am Ende des Tages. Da waren diese 15, 20 Minuten.
Ja.
Die muss man aber auch einfach, das muss in Ordnung sein, wenn sowas mal passiert, wenn das Endergebnis ein 7-1 ist, gibt's nichts zu meckern. Nee. Der DFB macht seine Hausaufgaben und ist bereit für größere Aufgaben. Das war unsere Reaction auf den Auftaktsieg des DFB. Eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Macht's gut.
Tschüss.